Ja, einen wunderschönen guten Morgen nochmal für all die, die ich noch nicht selber begrüßt habe. Ganz herzlich soll ich auch von meiner Frau Dagmar grüßen, aber es war einfach zu viel, dass sie heute Morgen auch hier ist. Ja, bevor wir zu dem Text kommen, man sagt ja so, Geld ist ein sanftes Ruhekissen oder mit Geld kann man alles kaufen. Und man möchte so auf den Reichtum sein Leben aufbauen. Irgendwie geht das doch wahrscheinlich auch nochmal. Naja, gut. Aber Geld alleine macht eben doch nicht so zufrieden und glücklich. Das sieht man ja auch immer wieder an den Reichen und Schönen dieser Welt, von denen man meint, dass sie ein tolles Leben haben und wo man dann doch immer wieder feststellt, bei denen ist auch Leere in ihrem Leben. Und oft endet es auch in einem Selbstmord oder in der Klapsmühle oder sonst wo, weil man merkt, sie haben auf das falsche Pferd gesetzt. Das geht nicht. Geld macht eben nicht satt. Im Prediger heißt es mal, wer Geld liebt, wird vom Geld niemals satt. Das ist wahr. Man kann Geld nicht essen. Und schon gar nicht kann man seine innere Leere damit füllen. Das ist einfach ein Trugschluss. Und das ist auch so etwas, was hier für den Zachäus gilt. Auch das, was wir in der Lesung gehört haben, dachte ich, das passt genau auf den Zachäus. Das war auch so ein Mensch, ja, groß beschrieben bitte uns ja nicht. Wir wissen nur, dass er klein ist, sehr klein sogar, so ein laufender Meter. Und ja, wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, war an der Schule deshalb schon gehänselt und gemobbt worden und fühlte sich dann unwohl. Und wer weiß, was ihn da so für Gedanken dann getrieben haben. Vielleicht dachte er, den werde ich es mal heimzahlen. Ich werde mal richtig reich werden und dann sollen die mal sehen, dann gucken die zu mir auf und dann sehen sie, was für ein toller Kerl ich bin und eben nicht so ein kleiner Wicht, auf den alle hinabschauen können. Geld regiert ja schließlich die Welt und deshalb reich sein ist doch ein gutes Ziel. Die Frage war nur, wie kann ich das denn jetzt schaffen? Reiche Eltern hatte er nicht, also ein Erbe war ausgeschlossen. Reich heiraten, naja, aber wer wollte denn so einen laufenden Meter? Einen reichen Onkel aus Amerika, den gab es auch noch nicht. Lottogesellschaften, die mit Millionen gewinnen, ködern, auch nicht. Reiche Banken, die man überfallen könnte, auch nicht. Also wo soll das Geld herkommen? Na, dann nehme ich doch mal einen Beruf, bei dem ich ordentlich Geld verdiene. Ich werde Zöllner. Ah gut, hat den Nachteil, ich muss mit den Römern zusammenarbeiten. Das ist nicht so das Wahre, das wird nicht so gut angesehen. Aber ich kann Geld machen. Ich kann die Leute ausnehmen, so wie ich es will. Die können sich ja nicht wehren. Und so wird er dann Zöllner in Jericho. Ganz engagiert und eifrig und macht sich lieb Kind bei den Römern. Und sie befördern ihn. Er wird der Oberste der Zolleinnehmer in Jericho und kann noch mehr Geld scheffeln. Also Ziel erreicht, Geld vorhanden, jede Menge. Aber irgendwann ist dann diese anfängliche Begeisterung und Euphorie nicht mehr vorhanden. Weil Geld hat er, aber was hat er sonst? Freunde sind ihm abhandengekommen. Und von den Frommen wird er als Verräter angesehen. Der macht ja mit den Römern, mit den verhassten Römern gemeinsame Sache. Das geht doch nicht. Ja, und das Geld einfach nur verprassen, auf den Kopf hauen, in Nachtclubs gehen, was bringt ihm das? Vielleicht einen Kater am nächsten Morgen, aber das ist dann auch alles. Also irgendwie funktioniert das alles nicht. Dieses Motto, hast du was, dann bist du was, das hat sich bei ihm als falsch herausgestellt. So geht das Leben nicht. Das, was er als seinen Erfolg ansehen wollte, das, was sein Leben bereichern wollte, sein Reichtum, das hat sich jetzt als sein Problem herausgestellt. Für das viele Geld, das er hatte, hat er seine Freunde verloren. Seine Mitmenschen wollten nichts mehr mit ihm zu tun haben. Das viele Geld, das ließ ihn nachts nicht mehr ruhig schlafen. Es gab ihm weder Sinn noch Zufriedenheit. Ja, er wusste gar nicht, was er wollte. Und letztendlich kam dann vielleicht so die Frage in seinem Leben, was zählt denn wirklich in meinem Leben? Und so könnte ich mir vorstellen, war diese Situation, als wir jetzt diese Begebenheit haben, die hier in Lukas 19 aufgeschrieben ist. Da heißt es dann, Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief: Zachäus, komm schnell herunter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm: Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich jemand betrogen habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus: Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und da fällt mir dann ein, ein erster Punkt auf. Zachäus will unbedingt Jesus sehen. Also das finde ich ja ganz klasse. Er hatte schon von Jesus gehört, von seinen Taten, von seinen Reden. Und ja, er dachte, Mensch, das muss ein richtiger Superstar sein. Ein großer Lehrer, ein Zauberer oder was auch immer. Jedenfalls jemand, von dem es sich lohnt, ihn anzusehen, ihn zu kennenzulernen. Also Arbeit sein lassen, Gleitzeit nehmen und ab auf die Straße dahin, wo Jesus hingehen will. Und ich finde das ganz packend, dass Zachäus so eine Sehnsucht nach Jesus hat. Dass er merkt, mein Herz ist unruhig und vielleicht kann ich bei Jesus diese Unruhe gestillt bekommen. Der Kirchenvater Augustinus hat das ja mal so gesagt: Unruhig ist unser Herz, bis es ruht, o Gott, in dir. Und ich denke, in so einer Situation war gerade der Zachäus, dass er sein Herz spürte, dass es ihm unruhig macht und dass er dann einfach zu diesem Jesus wollte. Und da stellt sich mir eine Frage: Sehne ich mich so nach Jesus, wie das hier der Zachäus tut? Will ich ihn unbedingt sehen? Will ich unbedingt in die Gemeinschaft mit ihm kommen, mit ihm Zeit verbringen, mit ihm reden? Habe ich Sehnsucht nach seinem Wort und nach der Gemeinschaft mit ihm und seinen Kindern und nach dem persönlichen Gespräch mit ihm? Oder ist das bei mir alles schon Routine und Gewohnheit geworden und ja, man macht es aus Tradition? Ach, schon wieder muss ich zum Gottesdienst. Schon wieder ist eine Bibelstunde. Schon wieder soll ich stille Zeit machen. Habe ich Sehnsucht oder lebe ich nur noch aus Tradition? Wie ist es denn so bei frisch Verliebten? Sagen die: Ach, jetzt muss ich schon wieder zu meiner Freundin. Also, das fällt keinem ein. Das stört es nicht, dass mal ein bisschen Regen draußen ist. Das stört es nicht, dass es schon spät abends ist. Da geht man einfach los. Da möchte man Gemeinschaft mit dem Menschen haben, den man liebt. Da gibt es keine Hindernisse und da ist nichts zu viel. Da hat man eine Sehnsucht nach dem anderen. Und genau so sollte es eigentlich auch bei uns sein. Dass wir immer noch verliebt sind in Jesus Christus, weil er uns errettet hat, weil er der Herr dieser Welt ist. Eine Sehnsucht, einfach mit ihm Gemeinschaft zu haben, in Kontakt zu haben. Und das ist etwas, was ich eigentlich von dem Zachäus hier lernen möchte. Ich möchte Sehnsucht haben nach Jesus. Ich möchte ihn unbedingt sehen. So wie der Zachäus. Aber das ist gar nicht so einfach. Denn die Menschen hindern Zachäus daran, zu Jesus zu kommen. Als Jesus dort auf die Straße ankommt, da drängeln sich die Menschen schon und er kommt einfach zu spät. Überall sind Menschen und nichts als Menschen, riesige Menschenmassen. Und sie drängeln sich und schieben sich so wie beim Freibier heute. Aber da ist alles voll. Und dann kann er schöne Rücken sehen und wird vielleicht rot vor Zorn, aber er kommt nicht weiter. Er kann nicht über die Leute gucken, da ist er ja viel zu klein. Und die Leute denken natürlich nicht im Traum daran, ihn irgendwie durchzulassen. Der kann bleiben, wo der Pfeffer wächst, mit dem wollen wir ja nichts zu tun haben. Der nimmt uns hier mal aus und nee, den lassen wir nicht durch. Ja, und dann stellt sich mir wieder eine unangenehme Frage. Wie ist denn das, wenn bei mir und mit meiner Gemeinde, bin ich vielleicht für jemand anderes ein Hindernis, dass ich ihn gar nicht zu Jesus lasse? durch mein Reden, durch mein Handeln, durch meine Kleidung, durch was weiß ich auch immer. Bin ich ein Teil dieser Menschenmasse, die anderen den Weg zu Jesus versperren? Wo stehen wir anderen im Weg? Unser Ego, unser Selbstverwirklichungsdrang, unsere Bequemlichkeit, wo sind die uns wichtiger als der andere und wo wir ihm unbewusst vielleicht eine Mauer aufbauen, dass er nicht zu Jesus kommt? Ich möchte hier lernen, den Weg frei zu machen für Menschen, die Jesus suchen. Dass ich kein Wegweiser bin, sondern ein Wegweiser für die Menschen, die kommen. Ich denke, vieles geschieht da schon unbewusst, dass wir einfach mit unseren Traditionen, mit unserem normalen Verhalten anderen Menschen auch eine Last sind und ihnen den Weg zu Jesus versperren. Sie wollen vielleicht unbedingt Jesus sehen und scheitern am Wohnpersonal Gottes. Deshalb, das möchte ich auch aus der Geschichte lernen, keinem anderen im Weg zu stehen, der zu Jesus möchte. Zachäus steht also dann jetzt hinter dieser Menge und hat keine Chance, auch nur einen Blick auf Jesus zu werfen. Und er blickt sich so um und diese Sehnsucht macht ihn auch kreativ. Da sieht er dann einen Maulbeerbaum. Ich weiß nicht, wie alt er war, aber in dem Alter klettert man nicht mehr auf Bäume. Das macht man als Jugendlicher. Aber er sagt, nee, das ist die Gelegenheit, die Lösung. Ich kletter auf diesen Maulbeerbaum, da muss Jesus vorbeikommen und da kann ich ihn dann sehen. Jedenfalls so von oben mal. Und er klettert dann hoch und hofft so, dass ihn keiner sieht, damit er sich nicht blamiert. Und dann macht er sich das da oben ganz bequem, richtet sich ein, dass er gut sehen kann und hofft, dass er von keinem anderen gesehen wird. Und dann ist es soweit. Jesus kommt um die Ecke und ja, sieht ganz normal aus, ganz normal gekleidet, nicht mit großem Prunk und Pomp, also nicht so, wie wir heute uns einen Superstar vorstellen, sondern ganz normal, so wie es halt damals üblich war. Und dann auf einmal, der Zachäus, dem bleibt das Herz verstehen. Der Mensch, Jesus, der kommt ja direkt auf diesen Baum zu. Der weicht doch von seiner Route ab, der müsste doch eigentlich am Baum vorbeigehen. Was kommt er denn genau auf mich zu? Und sein Herz schlägt so laut, dass er meint, das hört man noch Kilometer weit weg in Jerusalem. Und er schwitzt und kalt läuft ihm der Angstschauer dem Rücken runter und er bebt und ist ganz unruhig und weiß nicht, was er von dieser Situation halten soll. Aber Jesus geht schnurstracks auf diesen Baum zu. Und dann guckt Jesus hoch, ein bisschen sucht er und dann, ach, hallo, Zachäus, sagt er. Und das finde ich auch wieder sehr bemerkenswert. Jesus hat den Einzelnen im Blick. Da ist eine riesen Menschenmenge, die alle Jesus sehen wollen. Und Jesus sieht den einen, sieht den Zachäus. Er schaut hinauf und sagt, Zachäus, trotz der ganzen riesigen Menge um ihn herum. Es erinnert mich an das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Da hat der Hirte 100 Schafe, 99 sind da und eins ist verloren gegangen. Und dann geht er hin und dem einen Schaf nach und sucht es. Weil es ihm wichtig ist, dass er dieses einzelne Schaf auch zurückbringt zu der Herde. Und so ist es auch hier. Jesus sieht den Zachäus, sieht, wie unruhig er in seinem Herzen ist, sieht seine Sehnsucht und sagt, ja, mit dem möchte ich in Kontakt kommen. Denn nicht nur Zachäus hat Sehnsucht nach Jesus, Gott und Jesus haben auch Sehnsucht nach Zachäus, haben Sehnsucht nach mir, haben Sehnsucht nach jedem Einzelnen von uns, weil sie möchten mit uns in Gemeinschaft leben, möchten mit uns Kontakt haben. Wir sind für sie ja nicht irgendein Wer, sondern wir sind ihre geliebten Geschöpfe, mit denen sie Gemeinschaft haben wollen. Und deshalb hat Jesus den Zachäus hier im Blick und spricht ihn an. Lassen wir uns von Jesus auch noch ansprechen, wenn wir uns gerade wie der Zachäus so in einem Maulbeerbaum versteckt haben? Sind wir bereit, uns darauf einzulassen, dass Jesus uns auch anspricht und sagt, Rüdiger, komm, ich möchte mit dir auch Gemeinschaft haben, so wie hier mit dem Zachäus. Und das möchte ich eben auch von Jesus lernen, dass der einzelne Mensch wichtig ist. Nicht nur schauen, dass alle Stühle im Gottesdienst besetzt sind, was natürlich eine tolle Sache ist, aber trotz allem den Einzelnen im Blick haben. Sicherlich müssen wir gucken, dass der Betrieb läuft. Die Gemeinde braucht diese Veranstaltung, Gottesdienst, Gebetsstunde, Stunden, wo ich in der Bibel lerne und lese. Aber bei all dem darf der Blick auf den Einzelnen nicht verloren gehen, dass er untergeht, dass er ja, sich gar nicht mehr zurechtfindet. Ich weiß, dass das nicht einfach ist, hier die richtige Balance zu finden. Das, was halt wirklich sein muss als Gemeindearbeit und den Einzelnen immer im Blick zu behaben. Und dann kommt Jesus eben mit dem Zachäus in Kontakt. Und wer jetzt folgt, ist für uns vielleicht auch überraschend, denn Jesus hält dem Zachäus keine Moralpredigt. Da wären wir ja wahrscheinlich schnell dabei und sagen, ey, Zachäus, was hast du da alles verkehrt gemacht? Du weißt doch, was die Bibel sagt und das hast du falsch gemacht und das hast du falsch gemacht und das hättest du besser machen können. Wir kommen immer mit dem erhobenen Zeigefinger und wissen alles, was der andere falsch gemacht hat. Natürlich, wir haben sogar recht, aber wir haben oft keine Liebe dabei. Und dann verletzen wir den anderen und dann helfen wir ihm nicht. Der Zachäus kannte bestimmt alle Sachen schon auswendig. Das haben ihm die Leute bestimmt schon tausendmal gesagt. Insofern hätte es auch gar keinen Sinn mehr gemacht, etwas ihm derartiges zu sagen. Nein, Jesus sagt ihm nur noch, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Jesus kehrt bei ihm ein. Statt ihm eine Moralpredigt zu halten, sucht er die Gemeinschaft mit ihm. Und ich glaube, der Zachäus ist in dem Moment total perplex. Sonst will keiner etwas mit mir zu tun haben und dieser Jesus, der lädt sich bei mir ein. Ey, was ist das für eine große Sache? Da ist Zachäus hoch erfreut und rutscht so schnell wie möglich den Stamm herunter und sagt, Jesus, komm mit, ich freue mich. Er denkt nicht daran, dass das Bett im Schlafzimmer nicht gemacht ist, dass das Geschirr vom gestrigen Tage noch in der Küche steht, dass das Wohnzimmer unaufgeräumt ist. Das interessiert ihn alles nicht. Jesus will kommen. Was für eine tolle Sache. Er freut sich einfach. Was haben wir oft für Ausreden, wenn Jesus uns anspricht und sagt, ich möchte bei dir einkehren? Sagen wir dann auch, toll Jesus, ich freue mich. Ganz gleich, wie es bei mir aussieht. Oder sagen, ah, Jesus, ja, ich freue mich, aber komm morgen. Dann habe ich aufgeräumt. Oder jetzt noch nicht, ich muss erst noch das eine oder das andere erledigen. Sind wir wirklich so bereit wie der Zachäus, sofort Jesus zu antworten und sofort auf ihn einzugehen? Oder verschieben wir das lieber nochmal auf den nächsten Tag, ohne zu wissen, ob wir dann wirklich noch die Gelegenheit dazu haben? Das finde ich eine ganz wichtige Sache, dass Jesus sagt, ja, dass Zachäus sagt, ja, komm, jetzt, sofort und augenblicklich. Er freut sich, dass Jesus zu ihm kommt und alles andere ist ihm unwichtig. Aber unter den Leuten gibt es dann ein riesiges Gemurmel. Zu diesem Sünder will der Jesus kommen? Sie hielten sich für etwas Besseres und meinten auch, es gibt auch so viele andere Leute, die hätten es auch viel mehr verdient, dass Jesus zu ihnen kommt. Aber Jesus stört das ganze Gerede der Leute nicht. Er liebt den Zachäus und er wusste, bei ihm ist etwas nicht in Ordnung, aber er ist jetzt an einem Punkt, an dem er umkehren könnte. Und deshalb geht er zu diesem Ausgestoßen und zu den Außenseitern. Und das ist auch eine Frage wieder an uns. Wie weit sind wir bereit, uns auch mit diesen Außenseitern einzulassen? Wenn einer in der Firma mal gemobbt wird, stelle ich mich dann auf seine Seite? Oder sage ich, nee, ist mir zu gefährlich. Nachher werde ich gemobbt. Oder es stört meine Bequemlichkeit oder sonst irgendetwas. Jesus möchte schon, dass wir uns auch gerade um diese Außenseiter kümmern, dass wir mit ihnen, ja, dass wir ihnen helfen, wieder zurechtzukommen, auch wenn das nicht immer so einfach ist. Und dann passiert etwas ganz Unerwartetes, nämlich Zachäus verändert sein Leben und sein Verhalten. Jesus zählt dem Zachäus jetzt nicht auf, was er alles zu tun hat. Er gibt ihm keinen Verhaltenskodex, das und das hast du jetzt zu tun. Keine Richtlinie noch extra oder so. Das haben wir oft gerne für unser Leben eingerichtet und sagen, ja, wir müssen das und das und das tun. Und solange es für mich ist, ist es ja auch oft gut und richtig und hilfreich, weil ich das so brauche. Aber ich darf das nicht dem anderen dann auch aufzwängen und sagen, du musst jetzt genauso handeln. Sondern die Liebe, die Jesus dem Zachäus anbietet, die überwältigt ihn einfach, dass er ja sein ganzes Leben umkrempeln kann. Er merkt, ich kann zu Jesus kommen, so wie ich bin. Ich muss nicht vorher erst irgendeine Leistung bringen, sondern so wie ich bin, freut sich Jesus über mich und nimmt mich an. Aber dann in der Gemeinschaft mit ihm, da verändert sich dann einfach mein Leben. Man gibt manches auf, was man vorher so toll fand. Ich vergleiche das auch immer gern mit der Ehe. Auch da sind Dinge anders geworden. Ich hätte heute manche Dinge nicht sein gelassen oder anders gemacht, wenn ich nicht verheiratet gewesen wäre. Aber einfach aus Liebe zu meiner Frau, dass wir etwas gemeinsam machen können, gibt es einfach eine Änderung. Und das, ja, das ist nicht schlimm. Das tut nicht weh. Und das macht keine Mühe. Es ist einfach so. Und genauso ist es eigentlich auch im Leben mit Jesus. Wenn ich mit ihm in Beziehung bin, wenn ich mit ihm immer wieder rede, wenn er mich beeinflussen kann, dann werden sich Dinge ändern, ohne dass ich einen großen Moralkodex brauche. Und so tut der Zachäus hier auch auf einmal auch Dinge, die hatte er vor im Traum nicht dran gedacht. Nicht ein Gesetzbuch, nicht irgendwelche Regularien haben ihn dazu getrieben, sondern die Liebe Jesu. Sie verändert sein Leben, dass er dann auf einmal sagt, da, wo ich falsch gehandelt habe, wo ich Menschen betrogen habe, da gebe ich ihnen das zurück. Mit Zins und Zinseszins. Vierfach gebe ich ihm zurück. Ich gebe es ihnen zurück. Und was ich an Reichtum habe, die Hälfte davon soll für die Armen sein. Weil ich bin jetzt anders reich. Er weiß einfach, was dran ist. Und voller Freude über die Begegnung mit Jesus will er diese Freude auch mit anderen teilen. Das beeinflusst und verändert sein ganzes Leben. Deshalb gibt er es weg. Deshalb versucht er wieder, seine Fehler gut zu machen. Das Geld, das war ihm nicht mehr wichtig. Er hatte jetzt mehr bekommen, als ihm das Geld und der Reichtum geben konnte. Er hatte jetzt Vergebung seiner Schuld, Gemeinschaft mit Jesus, ewige Hoffnung für sein Leben. Er wusste, dass er einmal bei Jesus sein wird. Das macht ihn froher und glücklicher als alles, was er vorher in seinem Leben gehabt hat. Und damit war auch seine Frage beantwortet, die ich am Anfang gestellt habe, nämlich, was zählt wirklich im Leben? Es ist nicht der Reichtum, sondern es ist Jesus. Die Begegnung mit Jesus und das Erleben mit Jesus, die persönliche Beziehung zu Jesus, das hat sein Leben reich gemacht. Hast du Jesus, dann bist du wer. Dann hast du was. Das zählt. Wenn du Jesus nicht hast, dann nützt dir eben auch alles andere nicht. Es wird dein Leben letztendlich nicht reich machen. Und wenn du mehr willst als nur Jesus, wenn du meinst, dass Jesus nicht ausreicht, dann wirst du feststellen, dass all das, was Jesus dir bietet, auf einmal auch verloren wird. Wenn du mehr willst als Jesus, dann verlierst du auch das, was Jesus dir eigentlich gibt und du wirst nicht zufriedener werden. Deshalb sei einfach zufrieden, wenn du Jesus hast. Und was er dir gegeben hat, das macht dein Leben so reich wie nichts anderes. Ich möchte beten. Danke, Jesus Christus, dass du ein Gott bist, der sich um seine Menschen kümmert, der immer wieder den einzelnen Blick hat und nicht auf die Masse schaut. Danke deshalb, dass ich dir wichtig bin, dass jeder einzelne von uns dir wichtig ist. Und hilf uns, dass wir ja wirklich ein Ja zu dir sagen, dass wir hören, wenn du uns ansprichst, wenn du uns mit Mom ansprichst und dass wir dann Ja sagen zu dem, was du möchtest. Und danke, dass du es bist, der unser Leben wirklich reich macht und dass wir mit dir alles haben, was wir brauchen. Danke, dass du unser Leben mit Frieden, mit Geduld, mit Freude erfüllst, mit Dingen, die uns diese Welt nicht geben kann, die sie uns aber auch nicht nehmen kann. Und dass das unser Leben wirklich sinnvoll macht. Danke, dass du in uns wohnen willst. Amen.